Dezember 1943. Dietrich Bonhoeffer schreibt im Gefängnis ein bemerkenswertes Gedicht. Darin beschreibt er die Spannung zwischen dem, wie er äußerlich wirkt bei anderen Menschen und wie es in ihm innen drin aussieht. Wer bin ich, heißt dieses Gedicht. Ich lese es euch vor. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürsten nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zittern vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vom Menschen ein Heuchler und von mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleich das, was in mir ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht, schon vor dem gewonnenen Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Ich bin mir sicher, nicht nur Dietrich Bonhoeffer litt unter dieser Spannung zwischen äußerem und innerem Menschen. Auch unter uns gibt es Menschen, die äußerlich darauf achten, dass sie was hermachen und darstellen, aber innerlich müde, leer, ausgebrannt und einsam sind. Du hast, was du darstellst, so lautet das heimliche Glaubensbekenntnis vieler Menschen. Das war zur Zeit der ersten Christen nicht viel anders. Der griechische Körperkult der damaligen Zeit war der Maßstab für ein wertvolles und erstrebenswertes Leben. Wer nicht diesem Ideal entsprach, war ein Außenseiter der Gesellschaft. Aber was bringt das? Was sind eigentlich die Maßstäbe, nach denen wir den Wert unseres Lebens definieren? Bin ich nur wertvoll, wenn ich äußerlich attraktiv bin, wenn ich funktioniere, wenn ich gesund, schön und sportlich bin? Denkt mal drüber nach. Paulus schreibt an seine Gemeinde in Korinth in einem Brief, in welchem er diesen Fragen nachgeht. Was ist wertvoll? Was trägt, was zählt, was bleibt? Hören wir die Worte als heutigen Predigttext aus dem 2. Korintherbrief. Dort schreibt Paulus: Denn wir wissen, der Jesus den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Ich habe es ein bisschen in eine neuere Übersetzung gelesen. Sie haben es gemerkt. Drei Gedanken dazu. Der erste Gedanke, gefordert. Schwierigkeiten und Herausforderungen sind Teil unseres Lebens. Das war schon immer so und es wird auch so bleiben. Christen ist kein spannungsfreies Leben versprochen, aber ein von Gott begleitetes. Genau das verspricht ja Gott in der Taufe. Ich bin bei dir, egal was kommt. Er verspricht nicht, alles wird immer gut sein, aber verspricht, ich bin bei dir. Ein älterer schwäbischer Bruder war schwer krank. Und wie so ist, hat sich ein Jüngerer verpflichtet gefühlt, mal hinzugehen und ihm ein tröstendes Wort zu sagen. Und dann geht er zu diesem schwerkranken Mann und sagt, nicht wahr, lieber Bruder, es heißt ja in der Schrift, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Nach einer kurzen Pause antwortet der Ältere, ja, du hast schon recht, aber jetzt wäre ich froh, wenn der Herr auch einmal wieder einen anderen lieb hat. Ihr merkt schon, es ist leicht gesagt, aber nicht einfach gelebt. Der äußere Mensch, unser Körper, wird müde, krank, gebrechlich. Bei Christen wie bei Nichtchristen kein Unterschied. Und in unserer Gemeinde, je länger ich da bin, umso mehr lerne ich auch Menschen kennen, die haben schwer zu tragen. Die sind krank, die leiden unter dieser Situation. So schön das Leben ist, so angefochten und zerbrechlich ist es gleichzeitig immer wieder. Wir haben es nicht in der Hand. Und Paulus, der merkt das auch. Der schildert lauter Gegensätze, die er am eigenen Leib erleidet und erlebt, die er aber auch im Hinsehen auf Christus bewältigt und überwindet. Da ist Trübsal und auf der anderen Seite Herrlichkeit. Äußerer und innerer Mensch, verfallen und erneuern, gegenwärtiges leichtes Leiden und ewige gewichtige Herrlichkeit, Sichtbares und Unsichtbares, Zeitliches und Ewiges. Und dann ermutigt Paulus, schaut nicht nur auf die Gegensätze, wagt den Perspektivwechsel, schaut auf von Ostern her auf den Auferstandenen, dann seht ihr das, was euch begegnet, mit anderen Augen. Denn es ist doch so, die Perspektive, die ich einnehme, die prägt mich. Wer eine Last zu tragen hat und starrt immer und immer auf diese Last, der wird von ihr so gefangen genommen, dass sie ihn müde macht und erdrückt. Wir können nicht aus dieser kontrastreichen Spannung des Lebens entfliehen. Das ist Teil unseres Lebens. Aber wir können Gott unser Herz öffnen und dann entdecken, dass das Sichtbare... Sie dürfen auch gerne in die Wärme hier in die Sakristei, wenn Sie wollen.
Gut, so warm ist es auch nicht, aber zumindest trocken.
Darf natürlich auch gern wieder kommen, falls es nicht wegsperrt. Bitte nicht falsch verstehen. Bei der Perspektive warmer. Wir können diesem spannungsvollen, kontrastreichen Leben nicht aus dem Weg gehen. So ist das Leben. Aber wir können unser Herz Gott öffnen und dann entdecken, dass das Sichtbare, das Vergängliche, das, was uns müde macht und Kummer auslöst, nicht das Letzte ist. So verliert dieses Müdemachende und Belastende sein Gewicht des Endgültigen. Ich muss mich nicht diesem Schicksal hingeben. Ich darf mich Gott hingeben. Seit Ostern ist Gottes Auferstehungswirklichkeit angebrochen. Die Susanne hat es in der Begrüßung gesagt, da kommen wir her. Das ist unser Glaube. Wer sich nur auf seine Augen verlässt, auf das Sichtbare, der muss in diesem Kreuz das Scheitern Gottes entdecken. Wer aber mit den Augen des Glaubens im Heiligen Geist auf den Gekreuzigten und Auferstandenen sieht, der erkennt darin einen, der durch alle Tiefen gegangen ist und uns dadurch errettet. Darum ist es wichtig, geht von der Oberfläche weg, geht in die Tiefe. Weinstöcke zum Beispiel, ich weiß nicht, wer das schon mal beobachtet hat, die sind oft auf einem relativ kargen Boden eingepflanzt. Und weil sie dort wachsen müssen, sind sie gezwungen, die Wurzeln tief nach unten zu treiben. Denn dort finden sie Wasser und Nährstoffe. Und sie können in Dürrezeiten länger zurechtkommen. Hingegen Flachwurzler, die nur in die Breite gehen und die Wurzeln eher an der Oberfläche haben, die fallen schnell um. Das haben wir in den letzten vergangenen Tagen in manch stürmischen Zeiten am Wegesrand gesehen, wie ein Baum umgefallen ist, ein Flachwurzler. Geforderte Menschen brauchen tiefe Wurzeln. Wenn es hart auf hart kommt, dann reicht der äußere Kohleanstrich nicht aus, sondern dann muss man im Leben fest verwurzelt sein, damit der innere Mensch nicht zerbricht und vertrocknet. Das ist die Perspektive, auf die Paulus hinweist. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Das war der erste Gedanke, gefordert. Der zweite Gedanke, gefördert. Wir sind nicht nur von Gott geforderte, sondern auch geförderte Menschen. Oftmals ist es doch so, dass gerade dann, wo die äußere Fassade bröckelt, wo wir nicht mehr können, das Vertrauen auf Gott ganz neu gelernt wird. Solange wir es selber in der Hand haben, denken wir, wir schaffen alles. Es gibt aber diesen Punkt, wo man spürt, ich kann nicht mehr. Und dann erfährt man Gottes Hilfe. So habe ich es erlebt. Not lehrt beten, sagt man ja auch landläufig. Das ist auch meine Erfahrung. Wenn nichts mehr geht, Gott geht immer. Da, wo das Fundament der eigenen Stärke erschüttert wird und nicht mehr hält, da ist ein starker Halt nötig. Da, wo meine Kraft am Ende ist, da kann ich auf Gottes Kraft bauen. Schwierige Zeiten fordern zum Vertrauen auf Gott heraus. Ich glaube, die tiefste Form des Glaubens ist die, wo wir selber nicht mehr können, sondern uns ganz und gar in Gottes Hand fallen lassen. Wo wir aufhören, die Macher zu sein und die, die alles im Griff haben und die, die glauben, stark vorangehen, sondern wo wir sagen, Gott, ich bin da, ich brauche dich jetzt. Erfülle mein Leben neu. Ich habe das selbst bei anderen Menschen und bei mir erfahren, dass Gott einen nicht hängen lässt. Manchmal verändert er äußere Umstände, manchmal nicht. Aber das gibt tief drinnen, im inneren Menschen, eine Zuversicht und eine Geborgenheit, die trägt, auch wenn äußerlich das Chaos herrscht. Das hat ein Bonhoeffer in all seiner Zerrissenheit im Gefängnis erlebt. Und ich erlebe das in Krankenhäusern, an Sterbebetten, in schwierigen, oft notvollen Situationen. Gott fördert den inneren Menschen, selbst wenn wir äußerlich am Stock gehen. Und er tut das durch seinen Heiligen Geist, manchmal durch ein Bibelwort, das trifft, durch einen Freund, der da ist, durch ein Gebet, das wir mühsam über die Lippen bekommen, aber das einmal auf einmal tiefen Frieden in uns bewirkt. Schade, dass wir oft erst am Ende sein müssen, um mit Gott einen Anfang zu machen. Schade, dass wir manchmal erst scheitern müssen, um zu erkennen, dass wir uns ganz und gar in Gottes Hand fallen lassen können, auch in den guten Zeiten. Ein Perspektivwechsel ist angesagt. Mit dem Hinweis auf den inneren Menschen lädt Paulus uns dazu ein, über das Zentrum unseres Lebens nachzudenken. Nicht nur das scheinbar übermächtig Sichtbare, was uns Tag für Tag vor Augen steht, verdient die Aufmerksamkeit, sondern das viel gewichtigere Unsichtbare. Nicht das Misslingende, was uns hinunterfällt, sollte den Blick fesseln, sondern die Verheißung Gottes auf die neue Perspektive, die er schenkt. Es gibt viel mehr zwischen Himmel und Erde als das, was wir sehen. Ich behaupte sogar, dass ganz viele lebenswichtige Dinge nicht sichtbar sind. Luft, Herzschlag, Liebe, Seele, Gewissen sehen wir nicht, ist aber da, trägt uns. Christen rechnen mit der Realität des Unsichtbaren und damit auch mit der unsichtbaren Herrlichkeit Gottes. Wir wissen, dass der Mensch nur sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht ins Herz. Darum ermutigt Paulus, Mensch, achte auf deinen inneren Menschen, auf deine Seele, auf deine Persönlichkeit, dein Wesen, deinen Glauben. Ich persönlich bin überzeugt, wenn wir als Menschen so viel Zeit zur Pflege des inneren Menschen verwenden würden, wie wir das für unseren äußeren Menschen tun, dann würde es anders aussehen. Da kümmern sich zum Beispiel Menschen darum, nicht nur äußerlich sauber dazustehen, sondern auch innerlich von Gott gereinigt zu werden, indem sie ihre Last und ihre Schuld von ihm abwaschen lassen. Und wie viel leichter lebt es sich, wenn ich zum Beispiel mit Menschen und mit Gott meinen Frieden mache und nicht Jahre oder Jahrzehnte lang jemandem etwas nachtrage. Das ist meine Erfahrung. Wer nicht vergeben und sich nicht vergeben lassen kann, der trägt innerlich schwer und geht kaputt, selbst wenn er äußerlich auf Hochglanz poliert daherkommt. Wenn wir aber der innere Mensch diesen wunderbaren Geschmack der Ewigkeit Gottes schmecken, der innere Mensch, wenn der das schmeckt, dann spürt er die wunderbare Liebe Gottes, die das Leben so reich macht. Und der letzte kurze Gedanke: gefordert war der erste, gefördert der zweite und jetzt sind wir befördert. Wer sich im Berufsleben bewährt, der kann mit einer Beförderung rechnen. Als Christen werden wir von Gott allein aus Gnade befördert. Es reicht, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Gott verheißt jedem Menschen, der seine Wurzeln bei ihm festmacht: ich werde dich zum ewigen Leben, zu dieser unfassbaren Herrlichkeit befördern. Beförderung ist uns zugesagt. In vollem Ausmaß wird sie erst erlangt, wenn wir den Werk auf dieser Erde vollendet haben. Nein, es geht mir nicht um Vertröstung auf ein besseres Jenseits. Wir sind jetzt gefordert, Welt zu gestalten und Position zu beziehen. Es geht mir aber um diese unvergleichlich große und herrliche Zukunft, die wir Christen vor uns haben. Und diese Zukunft, die strahlt schon jetzt ins Leben hinein. Sie wirft ein Licht auf Gottes Wesen. Gott ist kein sadistischer Gott, der uns mit Lasten quält, weil es ihm halt gerade gefällt. Er ist ein liebender Vater, der uns auch in schwierigen Zeiten durch Lebensphasen zum Ziel bringen will. Unser Jesus Christus will die Kraft seiner Auferstehung in unserem Leben aufscheinen lassen. Aus der unsichtbaren Welt lässt er uns Kraft und Trost zufließen. Wer das spürt, der kann selbst in Bedrängnis sogar wachsen im Glauben. Nehmt diese drei Gedanken heute mit. Gefordert: Leben bedeutet Herausforderung, aber eben auch die Herausforderung, nicht nur auf den äußeren Menschen zu achten, sondern auf den inneren. Gefördert: Gott lässt uns in schwierigen Lebenssituationen nicht hängen. Und befördert: wir sind aus Gottes Gnade befördert zu einer unvorstellbaren Herrlichkeit. Mit einem Gedicht habe ich heute begonnen, mit einem Gebet ende ich. Mein Glaube ist nur ein brüchiger Steg über den Abgründen. Der nächste Windstoß schon kann ihn spurlos mit sich hinwegreißen. Vertrauen ist nicht ein Wort meiner Muttersprache. Noch heute reiße ich mir die Hände daran wund. Du aber, Herr, du hast mir Brücken gebaut über den Tiefen. Deine Hand führt mich sicher zu dir. Du überwindest mein Urmisstrauen. Ich fürchte mich nicht mehr. Ich fürchte nicht mehr mein Unvermögen. Ich freue mich deiner Kraft. Jetzt versuche ich noch einen Satz in Gebärden. Gott vergisst uns nicht. Jesus liebt uns. Jesus trägt uns an schweren Tagen. Amen.